Wunderschönen guten Abend in die Runde. Ganz herzlich willkommen, insbesondere an Rebecca Habermas von der Georg-August-Universität Göttingen, zu einem Vortrag und Arbeitsgespräch zum aktuellen neuen Buchprojekt von Frau Habermas. Und wir freuen uns sehr, dass auch im allgemeinen Semestertrubel dieser Vortrag möglich war und dass wir ihn gemeinsam mit dem Colloquium of Modern History und dem Forschungskolloquium Wissensgeschichte heute Abend hier veranstalten können. Ich stelle unsere Referentin kurz vor, dann wie gewohnt steigen wir in den Vortrag und in die Diskussion ein. Rebecca Habermas ist Inhaberin des Lehrstuhls für neuere und mittlere Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen, das seit 2000 nach einer Promotion in Saarbrücken, Habilitation in Bielefeld und vor allen Dingen, das soll mit Nachdruck gesagt werden, einem Studium in Konstanz, nämlich der Geschichtswissenschaften und der Romanistik, was sie mit einem Master- und einem Staatsexamenabschluss abgeschlossen hat. Es gäbe noch viele Dinge zur Konstanzer Zeit zu sagen, hat sie uns eben erzählt, also insbesondere die Aktivitäten in der Frauenbewegung, die wir aber jetzt hier nicht ausbreiten sollen. Jedenfalls ist sehr schade, dass wir uns nicht persönlich dann hier sehen können, aber umso besser, dass das online klappt. Rebecca Habermas ist Mitglied in zahlreichen Gremien, wichtigen Beiräten. Ich nenne nur zwei Beispiele. Seit 2018 Hamburger Institut für Sozialforschung, seit 2019 im Wissenschaftsrat und wenn ich es richtig gesehen habe, 2022 auch schon wiedergewählt. Die Fragestellungen, die Sie beschäftigen oder zunächst beschäftigt haben, sind aus dem Bereich der historischen Anthropologie, der Religionsgeschichte, Bürgertumsgeschichte, Geschlechtergeschichte. Sie hat ihre Promotion in der frühen Neuzeit gemacht. Das war das war noch sozusagen Zeiten und zwar über die Wallfahrt und Wunderglauben in Bayern der frühen Neuzeit des 1991 erschienen. Die Habilitation dann Frauen und Männer des Bürgertums, eine Familiengeschichte 1750 bis 1850 ist erschienen 2000 und 2002 und sehr wichtig für die deutsche Geschichtswissenschaft, weil sie die Ansätze der historischen Bürgertumsforschung mit historisch-anthropologischen Perspektiven auf die Geschlechtergeschichte verbindet. Ich habe es schon gesagt, ist in Bielefeld entstanden in dem besagten wichtigen SFB zur Sozialgeschichte des neuzeitlichen Bürgertums. Danach kommen Schwerpunkte zur Rechtsgeschichte und zur Geschichtstheorie. Nur ein kurzes Beispiel zur Rechtsgeschichte, weil das auch für die aktuellen Forschungsperspektiven noch interessant ist. 2008 der Band Diebe vor Gericht, die Entstehung der modernen Rechtsordnung im 19. Jahrhundert. Da geht es um Diebstahlprozesse in Kurhessen im 19. Jahrhundert und das Aushandeln von Recht mit den nachfolgenden Veränderungen in der Rechtspraxis. Und es ist eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch genau dieser Ansatz auf die Praxis der Rechtsentwicklung, nämlich jenseits normativer Fragestellungen, der besonders wichtig geworden ist. In den letzten Jahren immer stärker Projekte und Forschungsdiskussionsbeiträge zur Kolonialgeschichte. Es gibt zahlreiche Artikel, Bücher, Forschungen zur Geschichte der Mission, zum historischen Sammeln als einer im Jenseits von ethnologischen Fragestellungen, einem umfassenden gesellschaftlichen Phänomen und Beiträge zur Restitutionsdebatte. Zu diesen erinnerungspolitischen Aspekten ist kürzlich das letzte Heft der historischen Anthropologie rausgekommen, Erinnern postkolonial heißt das, mit wirklich spannenden Artikeln. Ich habe schon angedeutet, wichtig ist auch, dass Rebecca Habermas immer auch wieder in der Presse und in der Öffentlichkeit interveniert. Ein Artikel, den sicher die meisten gelesen haben, ist der mit Ulrike Lindner in der Zeit gewesen, 2018, Rückgabe und mehr. Wichtig in den letzten Publikationen ist auch immer verstärkt die Rolle von Wissen und Wissenschaft geworden. Ich nenne nur den Sammelband von 2013, der ganz wichtig ist, weil er lange Zeit das einzige in deutscher Sprache war, was man auch in den Seminaren eben verwenden konnte zu diesem Themenkomplex, zusammen mit Alexandra Pschirembel rausgegeben, von Käfern, Märkten und Menschen, Kolonialismus und Wissen in der Moderne, 2013. Ebenso ganz wichtig das Projekt zur kolonialen Vergangenheit der Universität Göttingen. Das ist aus dem Rahmen eines Seminars entstanden, was 2019 stattgefunden hat. Ich sage das extra dazu, weil ich sehe, dass auch Studierende aus dem Seminar Universitäten und Kolonialismus da sind. Also aus dem Seminar heraus entstanden ein spannendes Projekt, was man auch auf der Homepage in allen Facetten nachvollziehen kann, göttingenkolonial.unigöttingen.de. Ein Buch, was ich ein bisschen ausführlicher erwähnen will, weil es sehr wichtig gewesen ist, ist das Buch Skandal in Togo, ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft. Das ist 2016 bei Fischer erschienen, nimmt seinen Ausgang von einem Kolonialskandal, also dem Attac-Palme-Skandal in Togo in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts im Deutschen Reich, in dem es um die üblichen Exzesse, Gewalttätigkeit, Despotismus, aber auch sexuelle Praktiken von Kolonialbeamten ging. Das richtete also sich gegen einen jungen Kolonialbeamten, Bezirksleiter von Attac-Palme, Georg Schmidt. Und faszinierend an dem Buch, deswegen sage ich das so ein bisschen ausführlicher, ist diese Verbindung der mikrogeschichtlichen Perspektive und immer wieder dieses Zurückführen auf zentrale Themen der Kolonialgeschichte. Also das fängt an mit eben der Frage von sexueller Gewalt und Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und Afrikanerinnen. Dann geht es über zum Rechtspluralismus, die Frage von Zwangsarbeit und das Konzept der Erziehung von Arbeit, aber eben auch Kapitel zum Baumwoll-Volkskulturprojekt, das ist quasi diese Geschichte mit dem staatlichen Anbau von Baumwolle durch Zwangsarbeit, wo es dann auch ausgreift in anti-amerikanische Baumwollpolitik und solche Sachen. Primär geht es dann um koloniale Utopien der agrarökonomischen Umgestaltung. Das ist ein ganz breites Spektrum, alles sozusagen, aber immer wieder zurück an diese Quellen gebunden. Deswegen hat auch, habe ich vorhin gerade gesehen, eine Rezension geschrieben, das wäre eigentlich eines der besonders gelungenen Einführungsbücher in die deutsche Kolonialgeschichte, was man jedem und jeder vielleicht empfehlen sollte. In diesem Bereich kommen auch immer wieder neue Themen und Forschungsfragen und jetzt zuletzt die Kunst, die auch heute im Zentrum des Vortrags steht, die medizinal-demografische Expedition nach Ozeanien 1913-14, Emil Nolde und zwei Mediziner unterwegs im Auftrag des Kolonialamtes. Die Hinweise möchte ich in dem Zusammenhang ganz kurz nur auf die Ausstellung im Brücke-Museum in Kooperation mit Kopenhagen und Amsterdam, die genau eben in diesem Kontext steht, also die koloniale Vergangenheit oder Künstler der Brücke im kolonialen Kontext. Die ist bis März 2022 ging, die hat auch einen sehr schönen Katalog hervorgebracht und ist zumindest für Deutschland noch eine relativ frühe Auseinandersetzung mit dieser Frage nach der Verbindung von Kunstkolonialismus und eben dann bei Rebecca Habermas immer auch noch mit der Wissenschaft. In diesem Ausstellungskatalog, das ist das Letzte, worauf ich hinweisen möchte, der sehr sehenswert und lesenswert ist, gibt es auch einen kurzen ersten Aufsatz auch zu diesem Buchprojekt, was Rebecca Habermas uns heute vorstellt, den ich auch allen herzlich empfehlen möchte. Damit bin ich am Ende dieser viel zu kurzen Vorstellung, aber unsere Zeit ist ja begrenzt und wir wollen vor allen Dingen viel über das Buch erfahren. Frau Habermas, herzlich willkommen und ich übergebe Ihnen dann das Wort.
Ganz herzlichen Dank für die sehr schöne Einführung und es tut mir außerordentlich leid, dass ich nicht in Konstanz sein kann, wo ich schon lange nicht mehr war, aber wo ich sehr lange, sehr gerne war. Es hat jetzt nicht sein sollen, aber irgendwann wird es dann mal wieder sein. So. Das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist ein neues Buchprojekt, was ich seit mittlerweile, Konzentration, 2 Jahren ungefähr verfolge, was aber nicht nur aufgrund der Pandemie nicht so ganz leicht ist zu verfolgen und wo mir vor allem die wesentlichen Archivrecherchen in Ozeanien fehlen. Australien sozusagen, welches sehr viele Archivalien aus Ozeanien und dem deutschen Kontext hat, ist zugänglich übers Netz, aber wesentliche Dinge sind eben noch nicht zugänglich. Deswegen ist es, stecke ich da irgendwie nach wie vor in den Anfängen, aber ich glaube, man kann erkennen, um was es gehen soll. Ihnen wahrscheinlich natürlich allen bekannt, dass um die Jahrhundertwende nicht nur Nolde, nicht nur Kirchner, sondern Picasso, Schmidt-Rottluff, Hannah Hösch, also die ganze sozusagen junge Malerei, wenn man so möchte, sich begeisterte für das Außereuropäische. Und es ist auch in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, fällt mir gerade ein, gab es eine schöne Ausstellung, Dada Afrika in Zürich. Also es gab in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Ausstellungen zu diesen Malern, die sich für das Außereuropäische interessiert haben. Und das ist der Kontext, in dem sich auch Nolde befindet, wobei Sie alle wissen, dass Nolde ja sozusagen eine andere Figur ist und sich nicht so leicht in Schmidt-Rottluff, Hannah Hösch und dergleichen einordnen lässt. Trotzdem ist es so, dass Nolde, wie eben diese anderen Maler und Malerinnen vor allem, sich eben begannen für das Außereuropäische zu interessieren und begannen, diese Objekte zu sammeln. Es ist hier ein Bild von einem Atelier von Ludwig Kirchner, was bis oben hin vollgestopft ist mit Ethnographika, wo man jetzt auch nicht so genau wissen möchte, wo er die her hatte. So, das heißt, die Maler begannen in die ethnologischen Museen zu gehen, beziehungsweise in Kuriositätenkabinette, beziehungsweise auf Märkte, um sich mit den Primitiven zu beschäftigen. Es gibt zwei deutsche Maler, in Frankreich gibt es viel mehr, die schließlich auch in die Kolonien gereist sind. Das ist Max Pechstein und das ist Emil Nolde, um sich eben jenseits von Zoos und Museen um Kontakt mit den sogenannten Eingeborenen zu kümmern. Emil Nolde nahm an einer sogenannten medizinalen demografischen Expedition teil, die organisiert worden ist vom Kolonialamt. Er begleitete zwei medizinische Experten, das ist Ludwig Küls und Alfred Leber, und dann war da noch eine dritte Person, nämlich Gertrud Arntal, das ist eine Krankenschwester, die auf der Expedition verstarb und meiner Meinung nach ein Verhältnis mit einem der beiden Ärzte hatte, aber das ist bisher noch unklar, und dann nahm Ada Nolde daran teil. Die Noldes blieben nur 6 Monate in den Kolonien. Die beiden Ärzte, Leber und Küls, blieben länger. Und aus den Unterlagen des Reichskolonialamtes ist zu ersehen, dass er sich verkaufte im Grunde genommen als Expeditionsmaler, was er natürlich mitnichten war, aber das ist die offizielle Bezeichnung. Er ließ sich die Reise von einem Mäzen bezahlen, das heißt, das Kolonialamt kam nicht auf für ihn, aber er durfte die ganze koloniale Infrastruktur natürlich benutzen und war Teil dieser Expedition. Nolde brachte von dieser Reise nach Ozeanien mehrere Dutzend Aquarelle, hunderte von Skizzen und 19 Ölgemälde mit, sowie eine Reihe von Ethnographika. Küls und Leber, die beiden Ärzte, schickten vom Bismarck-Archipel ihre ersten Forschungsberichte an das Kolonialamt und verfertigten nach Rückkehr für medizinische Zeitschriften verschiedene Artikel. So, das hier ist jetzt zu schnell gewesen. Hier haben wir die Herrschaften. Das eine ist Ludwig Küls, er sieht nicht so aus, sondern er war Morphinist. Deswegen hat er so einen komischen, glasigen Blick, aber das hat hier auch nichts weiter zu sagen. Und auf der anderen Seite sehen Sie Ada und Emil Nolde. Und die gute Arntal. So, das sind die Protagonisten, mit denen wir es zu tun haben, die sich auf diese Reise begeben haben. Und zwar sind sie in Berlin in den Zug gestiegen, in die Trans-SIP und sind dann, wie Sie der Route folgen können, verhältnismäßig, umständlich, das ist natürlich eine vollkommen ahistorische Beschreibung, sind dann eben in das deutsche Ozeanien gereist, so wie man zu der Zeit eben reiste, mit verschiedenen Schiffen und Schiffsverbindungen. Das Deutsch-Ozeanien ist hier markiert mit der Insel Manus und mit den beiden Orten Kevieng und Rabaul. Das ist sozusagen das deutsche, das ist die deutsche Südsee, Deutsch-Ozeanien. Das ist der Weg, den Sie genommen haben. Und genau, nur einen kleinen, ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen, wuff, nicht so wahnsinnig viel, Überblick über unsere deutsche Südsee. Was man sieht, ist das heutige Papua-Neuguinea, was Kaiser-Wilhelms-Land hieß und im östlich an dieses Kaiser-Wilhelms-Land anschließend gibt es das Neupommern und Neupommern und dahinter, das kann man jetzt nicht gut erkennen, gibt es noch Neumecklenburg. Das sind die beiden Standorte, an denen sich die Noldes aufgehalten haben. Die Kültz und Leber haben weitere Expeditionen unternommen. So, ich will mir diese Expedition genauer angucken. Dabei bin ich weder Kunsthistorikerin noch bin ich Medizinhistorikerin. Das heißt, ich betrachte das aus einer kolonialhistorischen Perspektive. Und nur ganz kurz, das ist Ihnen alles geläufig, aber wir sind um 1901 und um 1901 ist das Koloniale im Kaiserreich sehr, sehr präsent, sei es über diese Liebig-Werbebücher über die Unterhaltungsindustrie, aber natürlich auch in akademischen Kontexten und in größeren Debatten, die breitere Öffentlichkeiten interessierten. Noch dazu muss man vielleicht als Hintergrund irgendwie sich zurückrufen, dass sich in Europa, nicht nur in Deutschland, sehr viele Personen intensiv für das Koloniale begeisterten. Wobei man sozusagen grundsätzlich, und da gibt es so gut wie gar keine Ausnahme, einen, ich würde sagen, kolonialen Blick teilte. Das heißt, man war grundsätzlich der Auffassung, es gebe eben einen weniger und einen mehr zivilisierten Teil der Welt, einen unterentwickelteren, einen auf einer niedrigeren Stufe geistiger und kultureller Reife stehende Welt und eine, nämlich die europäische Welt, die sich scharf von dieser unterschied. Das heißt, es gibt eine klare Trennungslinie zwischen us and them, wie Laura Stoller es immer genannt hat, und die basiert auf einer rassischen, auf einem Ordnungssystem rassischer Differenzen. Das ist weitgehend, um nicht zu sagen, eigentlich überhaupt grundsätzlich Common Sense innerhalb Europas und wird eben wie ein Common Sense breit geteilt. Der Frage, der ich nachgehen möchte, wenn ich diese Expedition anschaue, wobei ich sagen muss, ich stehe am Anfang, das heißt, ich habe die Quellen aus Deutschland, aus Australien, aus Sebühl mir angeguckt, aber ich konnte aufgrund der Pandemie eben noch nicht nach Papua-Neuguinea, geschweige denn auf die anderen Inseln reisen. Und das heißt, vor allem fehlt mir, was ich immer sehr wichtig finde, die Anschauung. Da gibt es nicht sehr viele Quellen, die erhalten sind, weil die alle in Australien sind. Aber ich fühle mich noch nicht ganz zu Hause in der Region, wollen wir mal sagen. So, es ist also ein erster Aufriss, den ich hier geben kann. Die Frage, die mich beschäftigt bei dieser Expedition, ist, ob die Ärzte, also Kühls und Leber, und der Maler Nolde diesen spezifischen kolonialen Blick teilten, also der koloniale Blick, der eben von einer rassischen Differenz ausgeht und die Welt sozusagen nach dieser rassischen Differenz auch gliedert. Die Frage ist, der ich nachgehen will, ist, ob die Ärzte und der Maler, um es jetzt mal so zu nennen, diesen Blick geteilt haben oder ob es da Unterschiede gab und wie man das sozusagen benennen kann. Das führt zu der zweiten übergeordneten, darunter liegenden Frage, wie genau Kolonialismus, künstlerische Praxis und akademisches Wissen zusammenhängen. Ja, um das geht es ja also. Ne? Künstlerische Praxis, akademische Praxis, also die Ärzte, die Mediziner und der Kolonialismus. Daran schließt sich die Frage an, inwiefern diese Expedition selbst eine Form des Doing Colonialism ist und Wie zweitens unterscheidet sich vielleicht irgendwie der Blick und auch das Engagement und auch die Praktiken eines Nolde von denen eines Ludwig Kühls beziehungsweise eines Lebers? Das sind die Fragen, die zentralen Fragen, die ich versuchen möchte, in dem Buch zu klären. Davon bin ich noch weit entfernt. Was ich Ihnen heute vorstellen kann, ist ein erster Aufruf, ein erster Versuch, sozusagen diese Fragen näher zu kommen. Und am ersten Schritt möchte ich heute mir den offiziellen Forschungsauftrag der Expedition genauer ansehen und analysieren, inwiefern dieser verwoben war mit kolonialer Politik. Die Frage ist ziemlich einfach und ziemlich schnell mit Ja zu beantworten. Es war schließlich eine Forschungsexpedition, die finanziert wurde vom Kolonialamt, und es wäre jetzt mehr als eigentümlich, wenn sie keine kolonialen Interessen verfolgen würde, diese Expedition. Zum anderen, was ja nicht automatisch vorausgesetzt werden kann, ist die Frage, wie oder inwiefern Nolde, Kühls und Leber diesem offiziellen Forschungsauftrag folgten. Und in einem zweiten Teil, also das ist, möchte ich mich eher auf die Ebene der Praktiken bewegen. Und ich schaue mir die Arbeit an, die Kühls, Leber und Nolde faktisch auf der Expedition nachgegangen sind, und frage mich, ob und wenn ja, diese künstlerischen und wissenschaftlichen Praktiken Teil kolonialer Politiken waren. In einem dritten Teil betrachte ich die Resultate, die materiellen Resultate auch dieser Expedition. Das sind zum einen die Forschungsberichte, die diese Herren dort abgeliefert hatten, und zum anderen eben die Skizzen und Gemälde beziehungsweise die Objekte, die Nolde mit nach Hause brachte. Und hier konzentriere ich mich weitgehend auf die Bilder von Nolde und der Frage, inwiefern sie sie in ein koloniales Programm eingeschrieben haben oder eben nicht. Frage, tragen sie zur Stärkung, zur Unterminierung, zur Infragestellung kolonialer Perspektiven bei oder nicht? Die Fragen habe ich jetzt gerade genannt. Und der erste Teil behandelt den offiziellen Forschungsauftrag, den das Kolonialamt eben den beiden Medizinern gegeben hat, die Nolde begleitet. Die Frage ist, inwiefern verfolgt dieser offizielle Forschungsauftrag, der hier in dem Vertrag, der hier abgebildet ist, niedergeschrieben ist, zwischen dem Kolonialamt und zwischen Kühls und Leber. Inwiefern verfolgt also dieser offizielle Forschungsauftrag eine koloniale Agenda? Und inwiefern haben die drei männlichen Mitglieder, ich muss dazu sagen, dass die Gertrud Arnthal, über die ich leider noch am wenigsten weiß, auf der Expedition verstorben ist, und ich bin hinter der her und finde im Moment noch nicht sehr viel über sie, also kann ich im Moment eigentlich nur viel über diese drei männlichen Mitglieder der Expedition sagen. Die Frage ist, teilten diese drei männlichen Mitglieder der Expedition die koloniale Agenda, wie sie eben vom Kolonialamt formuliert worden ist? Im Hinterkopf sollte man vielleicht behalten, dass Medizinalexpeditionen welcher Art auch immer im kolonialen Kontext, und hier zitiere ich Schuler Marx, were essential preconditions for the expansion of the empire. Also diese Medizinalexpeditionen sind per se koloniale Unternehmungen. Das sind Unternehmungen, die eher ja, zur Steigerung der Sterblichkeitsrate als zur Senkung derselben beitrugen, weil sie natürlich an den Voraussetzungen für die koloniale Durchdringung des Raumes arbeiteten und dabei dann mehr Seuchen und ansteckende Krankheiten verbreiteten, als diese eindämmten. Dass die Medizin überdies über Definitionen spezifischer Krankheiten dazu beitrug, dass, ich zitiere wieder, a naturalized and parallelized account of subjects erstellt wurden, ist auch mittlerweile in der kolonialmedizinischen Forschung ganz, ganz klar herausgearbeitet worden. Und das ist klar, dass man das im Kopf haben sollte. Zum anderen sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Debatte über den Geburtenrückgang sehr eng mit wirtschaftlichen und politischen Fragen zusammenhing, weil es ging immer um die Frage, wie kann man koloniale Arbeitskraft rekrutieren? Und wenn es wirklich diesen Geburtenrückgang, über den geht es in allen Kolonien immer die Frage, haben wir einen Geburtenrückgang? Weil in fast allen Kolonien gab es einen Arbeitskräftemangel, um mal die Perspektive sozusagen der Kolonialregierung einzunehmen. Und das ist natürlich, wenn man die koloniale Bevölkerung für die Arbeit auf den Plantagen oder wo auch immer braucht, natürlich sehr schlecht. Und die These vom Rückgang der Geburten beziehungsweise davon, dass die koloniale Bevölkerung im Geburtsstreik ist, sich weigert, Kinder zu bekommen, ist eine These, die weit verbreitet war im kolonialen Diskurs und ist sozusagen überflüssig, darauf hinzuweisen, dass diese Erklärung jeder empirischen Basis entbehren müssen. Zurück zu den Herrschaften. Das sind diese klassischen Publikationen, zeitgenössischen, die eben unterschiedliche Theorien darüber entwickeln, warum die Geburten in Kolonien so wahnsinnig zurückgehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Theorien. Eine dieser Theorien ist, und da stimmen alle drei Herrschaften auf dieser Reise überein, dass es genau einen solchen Rückgang der Bevölkerung in der Südsee gäbe. Und sie erklärten das mit Verweis auf das, was zeitgenössisch Common Sense war, nämlich durch rassistische Denkfiguren, die da sagten, dass es eben besondere, also es eben spezifische Rassen gäbe, die vom Aussterben bedroht seien. Und das ist diese große Debatte über die Doomed Races, also die Races, die verurteilt sind zum Aussterben aufgrund ihrer spezifischen rassischen Konsistenz. Das heißt, es gibt eben bestimmte Rassen, so die Ausgangsthese, die eben schwächer und auf einer niedrigeren Stufe der Zivilisation stehend waren und deswegen zum Aussterben im Grunde genommen verdammt seien. Und andere, die eben auf einer anderen Stufe stehen. Das ist eine Grundannahme, die alle drei teilen, also der Maler wie die beiden Mediziner und die zeitgenössisch jetzt nicht wahnsinnig überraschend war, sondern breit geteilt wurde. Unterschiedlich ist die Erklärung, warum die aussterben schließlich und auch die Intensität, in der das behauptet wurde. Nolde ist extrem apodiktisch verglichen mit den Ärzten Külz und Leber. Und während die Mediziner, entspricht natürlich dem wissenschaftlichen Habitus, genau abwogen und präzise mit Zahlen argumentierten, welche Insel unter welchen ethnischen Gruppen der Rückgang wie hoch sei und diese Ergebnisse oder diese Behauptungen mit Statistiken zu belegen suchten, ist es bei Nolde, ich würde jetzt lapidar sagen, schlichter. Und seine Auffassung ist, ich zitiere, nicht einmal eine kleine Enklave der Urmenschen bleibt der Nachwelt erhalten. Das ist Nolde und wir haben hier schon den Begriff des Urmenschen und eine sehr spezifische Perspektive von Nolde auf die koloniale Bevölkerung. Trotzdem, alle teilten also diese Theorie der aussterbenden Rasse und sie waren sich auch in Bezug auf den Argumentationsrahmen verhältnismäßig einig. Sie argumentierten, dass es vor allem die Begegnung mit den Europäern sei, die zum Aussterben dieser eben minderwertigen Rassen führen würde. Sei es, dass der bloße Kontakt mit europäischer Kultur gefährlich sei, sei es, dass die Europäer Krankheiten bringen würden, sei es, dass die Europäer so gefährliche Güter wie Alkohol mit sich führen würden oder dass Europäer eben neue Arten des sich Bekleidens in die Kolonien bringen würden und die wären medizinisch, aber nicht nur medizinisch, eben sehr schädlich, sodass, ich zitiere jetzt Nolde, die Primitiven nun mit europäischen Zitaten Hut, Schirm und Hose versehen würden, was nur zu ihrem Schaden sein könne, auch medizinisch. Das heißt, es lässt sich beobachten, dass die Ärzte die Dinge beschrieben, die identischen Dinge eigentlich beschrieben und Phänomene beschrieben, wie das Nolde tat. Sie taten das aber selbstverständlich in einer naturwissenschaftlichen Sprache. Sie verwiesen dann zum Beispiel auf tierische Darmparasiten, Malaria und Filarien und auf die, ich zitiere, Durchseuchung unserer Naturbevölkerung, während Nolde das identische Phänomen glaubte beobachten zu können, aber zu eher unpräzisen und luftigeren Beschreibungen griff, wenn er den vermeintlich allenthalben zu beobachtenden Bevölkerungsrückgang beschrieb. Trotz aller Unterschiede zwischen diesen Herren und den keineswegs, das muss man schon auch dazu sagen, zu leugnenden Hinweis auf die realen Gefahren der Seuchenübertragung, sind zwei Dinge auffallend. Erstens ist auffallend, dass alle implizit davon ausgehen, dass es sich bei der europäischen Rasse um eine eindeutig überlegene handele, und somit teilten die alle drei koloniale Perspektiven. Diese sei, so die Überzeugung, eben stärker und besser darauf vorbereitet, die schwarze Rasse zu überleben, die eben dazu verurteilt sei, im Kontakt mit anderen Rassen unterzugehen. Zweitens fällt auf, dass die medizinischen Argumente Hand in Hand gehen mit rassistischen, moralischen und sogar ästhetischen, was natürlich meistens dann eben nicht als ästhetisches Argument gemeint war, sondern als ein medizinisches, aber es waren ästhetische Argumente. So konnte Nolde nicht müde werden, sich darüber zu ereifern, dass die Eingeborenen in Anführungsstrichen Hut, Schirm und Hose tragen würden. Und das könne ja medizinisch nur problematisch sein. Kolonialpolitik habe, das ist auch eigentlich, wie ich am Anfang meiner Überlegungen fand, überraschendes Ergebnis. Die Kolonialpolitik sei auch etwas, was durchaus schädlich auf die gesundheitliche Konstitution der lokalen Bevölkerung rückwirke. Und das ist auch etwas, was alle gleichermaßen teilen. Also bei Nolde heißt es dann immer etwas weniger präzise, aber dennoch sehr deutlich. Ich zitiere, die Eingeborenen wollen aussterben. Lieber dies, als für die Fremden arbeiten. Ihre fruchtbare eigene Insel war ihnen von einem Weißen genommen. Sie selbst waren auf eine öde, es handelt sich um ein spezifisches Beispiel, auf eine öde kleine Nachbarinsel versetzt worden und mussten nun in den fremden Kokospflanzungen ihre Heimatinsel, die Arbeit tun. Zitat Ende von Nolde. Weiteres Zitat von Nolde. Das Kolonisieren ist eine brutale Angelegenheit. Also das heißt, es gibt durchaus einen Konsens zwischen diesen Herrschaften darüber, dass der Kolonialismus gesundheitlich negative Folgen für die lokale Bevölkerung habe. Was auf den ersten Blick überraschend ist, schließlich ist das eine Expedition, die vom Kolonialamt finanziert wird. Und ein Kolonialamt ist ja dafür da, den Kolonialismus ökonomisch profitabel zu gestalten. Wenn man allerdings jetzt einen genaueren Blick in die Situation vor Ort wirft, so zeigt sich, dass dieses generelle Klagen über die negativen Auswirkungen des Kolonialismus und insbesondere der kolonialen Arbeitspolitik nicht mit einer grundsätzlichen Kolonialkritik noch mit einer grundsätzlichen Kritik an der Arbeitspolitik zu verwechseln ist. Im Gegenteil, und das ist schon spannend, wenn man sich das anguckt, der Gouverneur Hoechst selbst vor Ort, ein gewisser Albert Hahl, verordnete 1913 einen Arbeitsrekrutierungsstopp, und zwar auf der wirtschaftlich für das Kaiserreich wichtigsten Teil der Kolonien, nämlich auf der Gazellenhalbinsel, weil so sein Argument die Bevölkerung vom Aussterben bedroht sei. Das heißt, der Gouverneur selbst versuchte, den lokalen Kolonialökonomie, wenn man so möchte, zu behindern, weil er fürchtete, dass in der Tat diese Arbeitspolitik so radikal sei, dass eben bald keiner mehr da sei, so ist sein Argument, beziehungsweise er fürchtete noch etwas anderes, weswegen er für den Stopp der Arbeiterrekrutierung war, dass nämlich der Widerstand der lokalen Bevölkerung, in dem Fall sind es die Tholei, überhand nehmen würde und damit die koloniale Herrschaft vor Ort doch vielleicht wirklich in Frage gestellt werden können. Es war also, wenn wir Hals Perspektive, Gouverneur, Vertreter des Kaiserreichs vor Ort, wenn wir seine Perspektive einnehmen, ist es im Grunde genommen auch nur folgerichtig und Ausdruck strategischer Weitsicht und keineswegs Ausdruck antikolonialer Haltung oder kolonialkritischer Haltung, wenn er einen Stopp der Arbeiterrekrutierung vorsieht und stattdessen dafür plädiert, eben die Arbeitskräfte aus China, Indien und Melanesien zu importieren, wie das heißt. Das ist auch, was dann schließlich und endlich passiert ist, weil es sich als ökonomisch wenig effektiv, wollen wir es mal so formulieren, aus kolonialer Perspektive erwiesen hat, die einheimische Bevölkerung zur Arbeit auf den europäischen Plantagen heranzuziehen und es im Sinne der Kolonien effektiver war, Arbeitskräfte eben aus China, Melanesien, Indien zu importieren. Was dabei entstand und was wirklich spannend ist und wenig erforscht ist, ist im Grunde genommen, dass es in der Region Ozeanien mit die größte Arbeitsmigration überhaupt gegeben hat zu der Zeit, weil eben diese genannten Bevölkerungsgruppen migrierten, eben aber nicht nur auf die ozeanischen Inseln, nicht nur nach Papua-Neuguinea, sondern natürlich Neuseeland und Australien sind dann auch Teil dieses ganz großen Migrationsgeschehen. Das heißt also, es gibt von Seiten, um auf die Expedition zurückzukommen, von Seiten Külls, von Seiten Noldes und Lebers, Kritik an der Arbeiterpolitik, nämlich der Rekrutierung der Arbeiter aus den verschiedenen Inselregionen. Aber diese ist mitnichten zu verwechseln mit so etwas wie einer Kolonialkritik, wenn selbst der höchste Repräsentant vor Ort, nämlich Albert Hahl, der Gouverneur, genau das eben auch sagt. Kurzum, Nolde, Külls und Leber, sie teilen alle die offizielle Agenda der Expedition und argumentieren alle im Rahmen der zeitgenössischen Erklärungsmuster, die von sehr klaren Unterscheidungen zwischen den Rassen ausging und von klaren Grenzen eben zwischen us und them. Das ist erstmal sozusagen, das hier ist übrigens der gute Hahl, das hier sind die Veröffentlichungen, die etwas später dann über die identischen Fragen von Hahl vorgelegt worden sind. Und das Ergebnis sozusagen der ersten Frage ist, dass alle erst einmal das vom Kolonialamt vorgegebene Erklärungsmuster und auch Ziel der Expedition unterstützten und teilten. Die Frage ist, wie sah das jetzt faktisch vor Ort aus? Ja? Wie sah die faktische Arbeit von den Europäern auf der Expedition aus? Und wie sahen sie sich selber da drin? Wie erlebten sie ihre Arbeitsbedingungen und entsprachen ihre Arbeitspraktiken und Perspektiven dem, was Forscher wie Johannes Fabian, aber auch sehr viele andere schon vor langer Zeit gezeigt haben, nämlich, dass eben diese Unternehmung im Außereuropäischen einfach einem bestimmten kolonialen Blick folgten und innerhalb des kolonialen Rahmens von Gewaltherrschaft gesehen werden müssen, da eben die europäischen Forscher nur wirklich ausnahmsweise nicht Tag für Tag gewalthaft vorgingen um ihre jeweiligen Daten und Objekte und was auch immer, anthropologischen Messungen oder Entwenden von Gegenständen sozusagen vorgingen. Das heißt, die Forschung um Colonial Knowledge, die seit 20, ach, länger irgendwie sehr, sehr virulent ist sozusagen, ist sich weitgehend einig darüber, dass das Wissen, das über das Außereuropäische generiert wurde, spät sozusagen in eine Matrix des Othering gepresst wurde oder wie es bei Johannes Fabian heißt, als eine Grammar of Oppositions, we and they, civilized and savage, rational and superstitious, enterprising and lazy, gepresst wurde. Das heißt, das ist irgendwie, da sind die state of the art, um es ironisch zu sagen, die Herrschaften. Das heißt, es ist am auffallendsten erstens weniger, was uns Nolde, Külz und Leber über ihre Arbeit berichten. Das ist das, was wir aus anderen Expeditionen irgendwie kennen. Interessant ist allerdings der Schreibstil dieser Herren, der nicht unterschiedlicher sein könnte, wenn wir uns angucken, wie Nolde und wie die Mediziner sozusagen berichteten. Külz und Leber schrieben ihre Forschungsberichte, die sie an das Kolonialamt schickten, in einem vermeintlich neutralen, distanzierten und objektiven, in Anführungsstrichen, Ton, mit dem sie ihren Anspruch, harte wissenschaftliche Fakten hier mitzuteilen, unterstrichen. Gefühle der Freude oder Angst sucht man in den Berichten der Mediziner vergeblich. Stets schienen sie Herr der Lage zu sein und zwischen sich und ihren Forschungsobjekten, also der lokalen Bevölkerung, erhebliche Distanz zu halten. Es ist eine Rhetorik der Objektivierung, die eine vermeintlich neutrale Haltung den menschlichen Untersuchungsobjekten und ihren Lebenswelten gegenüber suggerierte. Das ist der Blick, das ist die Tonlage, das ist die Perspektive. Inhaltlich diente dieser Stil dazu, die Eingeborenen auf den Status von Repräsentanten eben einer sehr spezifischen Rasse mit deren spezifischen Eigenschaften zu reduzieren und damit jeder Individualität, jeder Menschlichkeit und auch allen Ähnlichkeiten mit der europäischen Spezies zu entledigen. Auch der koloniale Raum, also nicht nur die Menschen, ich zitiere, Boden fruchtbarer Lehm, genauso wie die Kokosnusspalme, wurde reduziert auf seine rassischen Eigenschaften beziehungsweise auf die Frage der ökonomischen Verwertung. Es ist schon interessant zu sehen, wie die Beschreibungen der Menschen und der Landschaft sich in vielerlei Hinsicht wirklich sehr ähneln. Es ist also diese Beschreibungstechnik der Mediziner, ist in der zeitgenössischen Medizin und Anthropologie weit verbreitet und sie suggeriert natürlich naturwissenschaftliche Objektivität. Dass diese Rhetorik tatsächlich eng mit einer politischen Agenda verbunden war, das versteht sich von selbst. Noldes Beschreibungen seiner Arbeit könnten nicht unterschiedlicher sein. Er stellte seine Arbeitssituation, also er malte Skizzen und teilweise auch in Öl vor Ort. Seine Arbeitsbeschreibungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Er beschrieb sich als eine Person in höchster emotionaler Anspannung. Ja, er stilisierte sich, als sei er fast außer sich. Ich zitiere, arbeitend in fieberhafter Spannung mit Lust und Kraft oder gar fieberhaft und in Spannung und vollem Trieb in einer Stimmung, die er häufig als unheimlich beschrieb. Ergriffen und alles andere als distanziert und cool evoziert Emil Nolde eine Arbeitserfahrung von extremer Intensität. Ausgestattet nur mit einigen Pinseln und Stiften, selten mit seinen Ölfarben, war er, so die Darstellung, eben keinesfalls Herr der Lage, nicht derjenige, der über den Dingen stehend ausschließlich nach den Möglichkeiten suchte, den ihn umgebenden Raum und seine Menschen ökonomisch oder auch wie auch immer zu nutzen. Auch die Eingeborenen, wie er die lokale Bevölkerung nennt, wurden nicht als emotionslose Wesen beschrieben, noch einer spezifischen Spezies zugeordnet, sondern als sehr konkrete Menschen, die einem gefährlich nahe kommen konnten. Zitat, unheimlich wild und gehässig wie schwarze Panther. Ihre Tänze wiederum seien wild und sie haben finstere Mienen. Das Gleiche kann man sagen über die Landschaften, die eben nicht, wie bei den Medizinern, beschrieben wurden als ökonomisch oder botanisch relevante Orte, sondern als etwas ästhetisch Faszinierendes, vollkommen wild und undurchdringbar. Im Unterschied eben zu Leber und Kös, distanzierten Ton der Beherrschungsfantasien, schien Nolde hilflos potenziell dramatischen Gefahren ausgesetzt. Er berichtet sogar von einer Reihe von Situationen, in denen er den Eingeborenen regelrecht ausgeliefert war und denen er nur mit viel Glück entkam. Man sollte sich freilich, wenn man diese Texte liest, vergegenwärtigen, das hier sind die Zitate, wie die Situation faktisch vor Ort aussah. Weder die Beschreibung der Mediziner noch die des Malers hatten viel Realitätsgehalt, sind aber natürlich trotzdem sehr aussagekräftig. Kühls und Leber waren entgegen ihrer Beschreibung kühler Distanz und im Unterschied zu Nolde durchaus in brenzligen Situationen, in denen sie die lokale Bevölkerung nicht als minderwertige Vertreter dieser oder jener Rasse wahrnehmen, sondern auf ihre Hilfe und Expertise angewiesen waren, um überhaupt Forschung unternehmen zu können. Da koloniale Forschung immer kollaborative Forschung gewesen ist, was auch immer die Europäer behaupteten. Nolde hingegen, ganz im Unterschied zu den Medizinern, verließ nur höchst selten die wohlgeordneten und überaus sichere Welt der Kolonialstation, sei dies in Rabaul oder sei dies in Kevien oder auf der Herbertshöhe. Das sind alles Kolonialstationen, in denen Nolde malte. Und auch dort arbeitete er, und das ist schon nicht ohne Ironie, und auch dort arbeitete er nicht in Splendid Isolation, gleichwohl genau dieser Eindruck von Nolde evoziert wurde. Mehr noch, alle drei verzichteten zu keinem Moment auf die zahlreichen Helfer, die ihnen von der jeweiligen Stationsvorsteherin zur Verfügung gestellt wurden, das heißt den Dutzenden von Trägern, Polizeikräften und Soldaten, von den lokalen Experten, Führern und Übersetzern, die sie brauchten und die meist unter Zwang von den Kolonialbeamten rekrutiert worden waren, um diese Expedition zu begleiten. Ja, jede Expedition und ihre Teilnehmer lebten oder von der kolonialen Infrastruktur, ohne die weder Nolde noch die Ärzte je ihrer Arbeit hätten nachgehen können. Und doch, obschon die Beschreibungen nur wenig Realitätsgehalt haben, sind sie insofern aufschlussreich, als genau wie in den Berichten von Kühls und Leber wohl bekannte Versatzstücke kolonialer Narrative, um nicht zu sagen kolonialer Fantasien, aufgerufen werden, die zu der Zeit sehr weit verbreitet waren. In beiden Beschreibungen werden Räume und Personen des Außereuropäischen als Teil eines Universums beschrieben, das vor allem gekennzeichnet war durch Fremdheit, Andersartigkeit. Dabei oszillierten diese Beschreibungen zwischen einer Perspektive, die die Kolonien als besonders wild, urtümlich und natürlich und deshalb faszinierend entwarfen und einer Perspektive, die diese Räume als Quelle für neue europäische Möglichkeiten der Ausbeutung und Beherrschung beschrieben und dadurch eben sehr attraktiv waren. Beide Narrative, diese ökonomische und diese ja, sozusagen eher ästhetisierende Perspektive, sind alles andere als besonders originell. Noldes Beschreibung speist sich aus den literarischen Texten, die im Bürgertum dieser Zeit weit verbreitet waren und die das Tropische geradezu als Gegenwelt zur Moderne feierten, es als verheißungsvollen Vitalkörper, Zitat, beschrieben, der voller segensreicher Versprechungen war. Hier wurde ein Primitivist Gaze, so Ruth Welton, heraufbeschworen, der sich nahtlos in vergleichbaren Metaphern vom Unzivilisierten als dem Tier einreihen konnte. Mehr noch, es ist dieser spezifische Blick, der für fast alle expressionistischen Maler typisch ist, die nach dem vermeintlich authentischen, nach der Volkskunst und Kinderkunst, wie es bei den Primitiven in Afrika, um Franz Marc zu zitieren, ging, die in den neuen Völkerkundemuseen, Zoos und Völkerschauen nach Inspiration suchten. Und auch Küls und Lebers Form der Selbstzivilisierung ist typisch für die Naturwissenschaften, für viele Naturwissenschaften der Zeit. Etwa bei Robert Koch findet man genau das Gleiche, der ja auch in den Kolonien geforscht hat. Im Unterschied zu Nolde werden hier Bilder von Objektivität, Distanz und Beherrschbarkeit von Raum und Menschen durch reine Naturwissenschaft heraufbeschworen. Kurzum, obschon sich die Beschreibungen der Arbeitssituation der drei Männer und auch ihre Erfahrungen, sei es der Datenerhebung, sei es beim Malen, erheblich unterschieden und von der Evozierung purer Urtümlichkeit bis zur Konstruktion einer Sphäre reicht, die vermeintlich nur darauf wartet, ausgewollt zu werden, alle drei teilen Perspektiven einer kolonialen Weltsicht, welche auf die sehr scharfe Unterscheidung eben zwischen ganz im Sinne von Johannes Fabian Assendem basiert und mehr als typisch sind. Überblickt man also diese Expedition und diese drei Männer, wie sie sich positionierten und ihre faktische Arbeit, so zeigt sich, dass sie allesamt Teil eines kolonialen Projektes waren und sie auch aktiv dieses vorantrieben, ist überhaupt gar keine Frage, indem sie nicht zuletzt dem Gouverneur Albert Hall halfen, Kolonialpolitik durchzusetzen, indem sie eben ihre medizinischen Statistiken ihm sozusagen überließen. Wie dem auch sei, in Anbetracht der wachsenden Präsenz des Kolonialen im Kaiserreich und wenn man bedenkt, wie viele Kolonialvereine, Produktwerbung, Romane, Kolonialpanoramen und so weiter, sensationsheischende Berichterstattung über Kolonialskandale, genauso wie die zahlreichen Vorträge auf Missionsfesten, den Alltag zusehends mehr beherrscht, ist die Tatsache, dass auch Mediziner und Maler sich in dieser prokoloniale Weltsicht einschreiben, wenig überraschend. Ja, sie teilen einen kolonialen Blick und schreiben sich in Diskurse des Colonial Knowledge ein, auf je unterschiedliche Art und Weise. Und trotzdem sind sie sozusagen einfach Teil des Common Sense. Überraschender sind allerdings zwei andere Dinge, die ich hier zum Schluss noch anreichen möchte. Überraschend ist hingegen... Da bin ich jetzt eine Idee zu früh. Überraschend ist, wie eng die Perspektive von den Maler und den Medizinern miteinander verwoben sind. Also wenn es um die Vorstellung von Doomed Races geht. Das heißt, es ist eigentlich überraschend, wie eng die Beschreibungen von Nolde, wie von vielen Künstlern des Blauen Reiters, die die Reinheit, Zitat, und Originalität und Natürlichkeit der Südseebewohner genauso betonen wie die eben von Kindern, Irren und Bauern und im Grunde genommen so ein Kosmos des Primitiven erstellen und sich ja selbst als die Wilden Deutschlands, das ist jetzt Franz Marx, programmatischer Artikel in der Blauen Reiter, in Szene setzen. Und wie eng das gleichzeitig mit den Theorien der aussterbenden Rassen verbunden ist. Noch überraschender ist allerdings ein zweites, was ich in den Bildern gefunden habe, beziehungsweise nicht gefunden habe. Es ist nämlich das, was sichtbar wird, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was eigentlich konkret von diesen Expeditionen mitgebracht wurde. Das heißt, wenn wir uns die Zeichnungen und Skizzen und Ölgemälde, die Nolde mit nach Hause brachte, und auch die Fotos, die Küls und Leber in der Südsee machten, anschauen. Das Auffallendste an diesen Bildern ist, was sie nicht darstellen. Diese Bilder lassen keinen einzigen Hinweis darauf erkennen, dass hier ein kolonialer Raum abgebildet wird. Kaum eines enthält, auch nur den kleinsten Indiz, ich glaube, das ist ein Gegenbeispiel, den kleinsten Indiz dafür, dass hier koloniale Räume abgebildet werden. Kein kolonialer Siedlerhut in Khaki, keine Plantage oder auch nur der Schatten einer Palme oder eines Hauses im klassischen Kolonialstil. Es gibt kein einziges Bild über den kolonialen Alltag, sei es von Missionaren, sei es von Kolonialbeamten oder von Kaufleuten, sei es von den chinesischen Arbeitern. Nolde hat nur ein Aquarell gemalt, auf dem eine Europäerin zusammen mit einer einheimischen Frau zu sehen ist. Typisch sind Darstellungen wie die, die Sie hier sehen. Und das Interessante ist, dass, ja, da komme ich später drauf, das ist nicht von Nolde, das sind die klassischen anthropologischen Fotografien, die Sie alle kennen, wo eben Menschen und in dem Fall Affen nebeneinander positioniert werden. Das heißt, es sind wissenschaftliche Fotografien, zeitgenössische wissenschaftliche Fotografien, wo auch nichts sozusagen, keine einzige koloniale Spur zu sehen ist. Das sind die klassischen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, Nolde Bilder, die er mitgebracht hat. Das heißt, es sind alles Bilder, die jenseits des Kolonialismus existieren, um es mal so zu formulieren. Und in dem gesamten Werk, welches er mit aus der Südsee genommen hat, gibt es eben Dutzende von Porträts von einheimischen Männern oder von Männern eben mit besonders expressiven Ohrringen oder dicken Ketten und farbigen Schleifen, die allesamt etwas in Anführungsstrichen Urtümliches evoziert haben. Aber es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass das eine Region ist, die kolonial strukturiert ist. Es gibt keinen einzigen Telegrafenmast, es gibt keinen einzigen Eisenbahn, es gibt keine einzige klassische koloniale Architektur, seien es Kirchen, seien es Häuser. Das alles gibt es nicht. Das heißt, es geht darum, dass hier eine vermeintliche Urtümlichkeit evoziert wird, die natürlich durch den Kolonialismus, hat es denn je irgendeine Form von Urtümlichkeit gegeben, die dann durch den Kolonialismus selbstverständlich zerstört oder zumindest gestört wurde. Es waren aber freilich nicht nur Maler wie Nolde, sondern auch die Kollegen Kirchner, Pechstein und die vielen anderen, die sich mit kolonialen Sujets versuchten, die jeden Hinweis auf Kolonialismus in den Bildern mieden. Das Gleiche lässt sich natürlich auch, und deswegen hatte ich das eigentlich gebracht, von den Bildern sagen, die die Anthropologen aufgenommen haben, die ja auch einem bestimmten sozusagen, einer bestimmten Logik irgendwie folgten. Das heißt, dass es sich hier um eine Art von Silencing handelt, die in diesen Produkten, wenn wir es mal so sagen wollen, erstellt worden sind. Und ich würde argumentieren, dass diese Art von Silencing, das ist ein Begriff von Anne Laura Stoller, nicht folgenlos geblieben sind und nicht ausschließlich durch die ästhetischen Konventionen, die es natürlich gegeben hat, durch die künstlerischen Konventionen des Darstellbaren und des Nicht-Darstellbaren, das heißt den zeitgenössischen Ästhetikkonzepten, erklärt werden können. Dafür sind die Folgen dieses Silencing, denke ich, zu folgenreich. Durch das Verschweigen, ja Verstecken in jedem Fall durch die Nichtrepräsentanz des Kolonialen, wird dem Vorstuhl geleistet, was Ann Laura Stoller als koloniale Aphasie bezeichnet hat. Sie definierte koloniale Aphasie folgendermaßen: Aphasie in its many forms describes a difficulty in retrieving both conceptual and lexical vocabularies and most important, a difficulty in comprehending what is spoken. Noldes Bilder genauso wie die anthropologischen und medizinischen Fotos können als Beitrag zu diesem Teil des limited access to a vocabulary, a simultaneous presence of a thing at its absence, verstanden werden. Was in diesen Bildern damit gleichsam erstellt wurde, ist ein segregierter Raum farbiger Männer und Frauen, die in einer regelrechten Idylle inmitten wilder und unberührter Natur lebten, in einer pre-modern time, which was past or passing, jenseits jeder Anzeichen von Modernität. Und alles, was in Europa mit Moderne in Zusammenhang gebracht wurde, was an Gewalt oder an die dünne Grenze die Colonizers von Colonized trennte, erinnerte, fehlt. Es ist einfach nicht vorhanden. Und Nolders Auslassen aller kolonialen Bezüge, und damit komme ich zum Schluss, war ein Auslassen, das, würde ich argumentieren, besonders viel Macht gehabt hat, das besonders viel Wirkung entfaltet hat. So paradox sich das anhört, dass ein Auslassen Wirkung entfaltet. Und diese besondere Macht, den Kolonialismus zum Verschwinden zu bringen, und die wesentlich größer gewesen ist als die Macht von Kühls und Leber, die ja Forschungsberichte erstellt haben für das Kolonialamt, die daraus konkrete Politik eigentlich hat generieren müssen, möchte ich behaupten, dass eben Noldes Macht des Nichtdarstellens wesentlich größer gewesen ist, weil eben seine Elaborate, seine Bilder eben einer nicht kleinen Gruppe von Experten oder Kolonialbeamten zur Verfügung gestellt wurde, sondern sich an die gebildete Mittelschicht richtete, an ein Publikum, das einerseits viel breiter war als die akademische Expertenkreis und das andererseits mit weit mehr kulturellem Kapital ausgestattet war, nämlich eben an das Publikum, was zu der Zeit Ausstellungen besuchte. Ein weiterer Unterschied bezieht sich darauf, dass Gemälde von Malan Minolde als Teil einer Welt der Ästhetik verstanden wurde, die man eben in Museen und teilweise auch Galerien der Avantgarde ausstellte. Diese Orte verfügten um 1900 und heute auch über eine besondere Autorität, galten sie doch als Weihetempel von, wie man hier schön sieht, Weihetempel von Bildung und Bildung, Kultur und so weiter. Bilder, die als Kunst definiert werden, wie jene, die Nolde von der Expedition mit nach Hause brachte, gehörten zu einer Sphäre, die mit einer besonderen Autorität und Würde ausgestattet waren. Überdies waren sie Ausdruck hoher ästhetischer und damit auch moralischer Normen, nicht nur für die Besucher und Besucherinnen der Ausstellung im Kaiserreich und während der Weimarer Republik, sondern bis heute. Noldes Beitrag zur kolonialen Aphasie, zumindest innerhalb des Bürgertums, ist machtvoll bis heute. Und doch, und das ist mir schon auch wichtig, können Noldes Bilder und kann diese Expedition nicht auf die besondere Macht des Verschweigens reduziert werden. Seine Porträts und Aquarelle haben natürlich mehr zu bieten, wie eine ganze Reihe von Kunsthistorikerinnen, unter anderem Judith Waldmann, in ihrer sehr präzisen Analyse der Bilder gezeigt hat. Die Bilder, vor allem die Nolde nach Rückkehr von seiner Expedition an das Kolonialamt verkauft hat. Das heißt also, sie lassen sich nicht auf sozusagen das Verschweigen reduzieren, aber nichtsdestotrotz, würde ich behaupten, entwickelten sie durch das Nicht-Zeigen eine ganz zentrale Wirkung. So, und jetzt bin ich zu Ende.